Doppelstunde Sport.
Ganz genau, die Doppelstunde Sport ab sofort immer montagsabends zwischen 20 und 21 Uhr hier live auf Detektor FM. Schönen guten Abend, ich bin Markus Herwig und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, quasi als so eine Art Geburtshelfer. Denn egal, wo Sie gerade stehen oder gehen oder auch liegen, jetzt in diesem Moment wird gerade ein neues Detektor FM Baby geboren. Die Doppelstunde Sport nämlich. Und wenn ich sage Doppelstunde, aber es de facto ja nur eine ist, nämlich von 20 bis 21 Uhr, dann ist das ein ganz einfacher Grund, der dahinter steckt. Die Stunde ist einfach, aber der Lehrer quasi, der ist doppelt, denn ich bin nicht ganz alleine. An meiner Seite, unbekannt aus Funk und Fernsehen, Benny Zander, schönen guten Abend.
Guten Abend, danke für die freundlichen Worte.
Benny, Doppelstunde Sport, jetzt hier auf Detektor FM, hast du denn deine Turnschuhe auch dabei?
Na, aber sicher, sogar frisch geputzt und nicht nur die habe ich dabei, ich habe auch einen ganzen Turnbeutel voller Themen, den wir vorbereitet haben für diese Geburtsstunde der Doppelstunde Sport. Wir sprechen unter anderem über Doping im Kraftsport, wir haben da eine tolle Reportage vorbereitet. Wir sprechen mit dem deutschen Radcross-Profi schlechthin, mit Philipp Walsleben, da startet am Wochenende die WM und er wird uns mal erzählen, was er denn so für Chancen für sich sieht. Wir sprechen auch mit dem Mann, der quasi der organisatorische Schädel hinter diesem ganzen Projekt ist, Alex Hertel, unser Detektor FM-Kollege, der stellt ein Buch vor, er liest gerade noch die letzten Seiten und kennt sich dann hoffentlich später super aus in der Ultraszene von Fanclubs, aber gleich geht's los und zwar mit einem ganz dicken Fisch, mit Money.
Exakt. Mit Manni Breukmann nämlich hier live auf Detektor FM und dann geht es natürlich um Fußball. Es geht um den Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga und deswegen in ganz wenigen Minuten Manni Breukmann live hier auf Detektor FM. Die Doppelstunde Sport auf Detektor FM. Am Montagabend immer zwischen 20 und 21 Uhr. Zwei Männer, Benny Zander und ich, nämlich eine Meinung und die geht zurück zum Thema in Sachen Sport. Und den behandeln wir jetzt gemeinsam mit Manni Breukmann, denn der ist jetzt hier bei uns in der Leitung. Grüße dich, Manni.
Hallo, guten Abend.
Manni, frohes Neues erstmal wünsche ich dir. Ist ja noch nicht allzu lange her.
Darf man das noch?
Ich denke schon.
Muss man das mit frohen Ostergrüßen verbinden schon?
Möglicherweise, ja. Also die Ostergrüße kommen dann vielleicht nächste Woche Montag dann hier in der Doppelstunde. Aber jetzt erst nochmal das frohes Neues.
Wünsche ich euch auch.
Danke, danke.
Danke.
Sag mal, hast du noch irgendwelche Vorsätze für 2014, also für das WM-Jahr oder schon alles über den Haufen geworfen?
Nee, gar nicht. Ich will nicht mehr so viel Kuchen und Süßigkeiten essen.
Und das hältst du noch tapfer durch?
Das halte ich durch. Ich war jetzt eine Woche auf Teneriffa, kein Stück Kuchen und noch nicht mal einen Nachtisch.
Das ist sportlich.
Ja. Das passt perfekt hier rein in die Sendung. Wir freuen uns natürlich alle gemeinsam, dass diese Winterpause ja nun endlich mal vorbei ist und wieder Fußball gespielt wird. Da müssen wir uns nicht mehr den ganzen Tag mit diesem Dschungel beschäftigen. Wobei, in Australien, da steht wenigstens noch kein Sieger fest. Ist die Bundesliga auch für dich ein bisschen zu langweilig geworden?
Wir müssen das jetzt gedanklich umstrukturieren. Die Meisterschaft ist entschieden. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, dass das Spannungsereignis an sich der Kampf um die Champions League-Plätze ist und der Abstiegskampf. Also Meisterschaft, das ist ja nun wohl wirklich gelaufen. Ich erinnere mich, dass letztes Jahr die Bayern am 28. Spieltag alles klar gemacht haben. Es droht jetzt noch eine Verkürzung dieser Zeit. Das ist nun mal so.
Du sagst Kampf um die Champions League-Plätze. Das war aber am Wochenende eher ein Krampf. Gladbach verloren, Dortmund verloren, dazu.
Du hast Schalke vergessen.
Leverkusen verloren, Dortmund unentschieden, Schalke. Schalke hat knapp gewonnen.
Knapp gewonnen ist gut. Schalke hat 3-0 gewonnen und zwar gegen einen desolaten HSV, womit wir dann auch gleich beim Abstiegskampf wären. Aber nochmal kurz zur Spitze zurückkehrend. Die Bayern können es ja am Mittwoch beim Nachholspiel beim VfB Stuttgart auf 13 Punkte ausbauen, diesen Vorsprung gegenüber dem sogenannten Verfolger Bayer Leverkusen. Und die Dortmunder und die Gladbacher, über die wollen wir gar nicht reden. Der Jürgen Klopp hatte vor einem Jahr seherische Fähigkeiten. Da ist er ja drauf angesprochen worden, haben wir wochenlang darüber diskutiert, über die spanischen Verhältnisse. Und da hat er gesagt, es kommen eher schottische Verhältnisse. Und er hat recht behalten. In Schottland ist ja nach dem Ausscheiden von den Glasgow Rangers aus finanziellen Gründen nur noch Celtic Glasgow die Mannschaft, die für die Meisterschaft in Frage kommt. Und Bayern München. Wir müssen da jetzt auch nicht einen ganzen Monat drüber diskutieren. Vielleicht kommen auch mal wieder andere Zeiten. Aber auf absehbare Zukunft sehe ich das nicht anders. Denn die können alles ersetzen, was da ausfällt. Es spielten ja gegen Borussia Mönchengladbach Ribéry nicht mit, Schweinsteiger nicht mit, Martinez nicht mit. Spielt alles keine Rolle. Borussia Dortmund, die ja so gut dabei waren in den letzten Jahren, die haben großes Verletzungspech und das können sie einfach nicht auffangen. Und jetzt auch noch Kuba bis zum Ende dieser Saison mit einem Kreuzbandriss nicht dabei. Das ist schon auch ein bisschen tragisch beim BVB.
Ja, dann lass uns die Bayern einfach zur Seite schieben. Die spielen eben in ihrer eigenen Liga. Lass uns auf die Verfolger gucken. Du hast ja schon Königsblau erwähnt, nicht ganz zufällig erwähnt. Lass uns über das Phänomen Jens Keller sprechen. Der ist gefühlt jede Woche so gut wie entlassen und steht jetzt 2 Punkte hinter Dortmund und Gladbach auf dem 5. Tabellenplatz. Wie geht das zusammen?
Warten wir doch mal den nächsten Samstag ab, denn die Schalker verfügen wie keine andere Mannschaft darüber, das, was sie mit den Händen aufgebaut haben, am nächsten Spieltag mit einem gewissen anderen Körperteil wieder umzureißen. Da spielen sie nämlich zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Aber Jens Keller ist tatsächlich ein Phänomen. Offensichtlich prallt das alles an ihm ab, an diesem Ritter von der traurigen Gestalt, denn das ist er ja nun wirklich. Also die Öffentlichkeitswirkung von Keller ist nicht so grandios. Aber er berappelt sich zwischendurch immer wieder mit seiner Mannschaft. Er steht ja auch nicht auf dem Platz. Offensichtlich ist die Arbeit, die er leistet, doch nicht ganz so schlecht. Aber die Schalker haben im Verlauf der Hinrunde so einige Spiele hingelegt. Da musste man wirklich sagen, wo ist da der Fortschritt? Und lassen wir uns nicht täuschen, der HSV war so grauenhaft schlecht gestern bei diesen 0:3. Da ist der VfL Wolfsburg, obwohl er zu Hause gegen Hannover 96 verloren hat, sicherlich ein anderer Maßstab.
Der VfL Wolfsburg, ja, gegen die Auswärtskanoniere der Hinrunde gegen Hannover 96 verloren. Und das, obwohl man ja mit riesigen Ambitionen gestartet ist in die Rückrunde. Ja, Kevin De Bruyne oder wie sie ihn alle nennen, Brüne oder auf jeden
Brüne
Fall.
Oder was
auf jeden Fall der Junge vom FC Chelsea, der aussieht, als wäre er 14, war dabei. Aber am Ende haben sie trotz einer guten Leistung eben verloren. Muss man in Wolfsburg möglicherweise kleinere Brötchen backen, als sie das gerne möchten?
Das würde ich jetzt an dem einen Spiel nicht festmachen. Und Kevin Bräune musste natürlich auch erkennen und die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg, dass das nach wie vor ein Mannschaftsspiel ist. Du kannst doch nicht einen hochklassigen Spieler irgendwo anders rausreißen, setzen da in Wolfsburg ab und dann passt das sofort überall und an allen Ecken und Enden. Also die Wolfsburger sind sicherlich bei den Top 6 weiterhin mit dabei. Ich würde mich da nicht täuschen lassen durch dieses Spiel gegen Hannover 96, auch wenn da vielleicht eine gewisse Schadenfreude nach dem Motto Geld schießt, doch keine Tore aufkommt. Wir werden das erleben, dass der VfL Wolfsburg unter der Stabführung übrigens von Klaus Allof, der ja ein sehr sachkundiger und vernünftiger Manager ist, nach oben kommt und dort auch mit dabei sein wird.
Nun lass uns noch in den Keller gucken. Auch da ist es spannend, du hast es schon erwähnt. Die Kellerkinder Nürnberg und Freiburg haben Lebenszeichen ausgesandt. Wem traust du den Klassenerhalt zu und wer geht direkt runter, deiner Meinung nach?
Kann man nicht sagen. Eintracht Frankfurt hat ja auch ein Lebenszeichen ausgesandt, obwohl dieses 1:0, das sie da geschossen haben, ein bisschen glücklich zustande gekommen ist. Eine alte Regel besagt ja, die Mannschaft, die wenig Routine hat im Abstiegskampf und die auch am Anfang gar nicht damit gerechnet hat, im Keller zu stehen, die kriegt die größten Probleme. Man muss sich, glaube ich, ernsthaft Sorgen machen um diesen Hamburger SV. Das war ja praktisch eine leblose Vorstellung, die die da abgeliefert haben. Unsicherheiten in der Abwehr, überhaupt kein Aufbauspiel, 1-2 Möglichkeiten, das ist es gewesen gegen die Schalker. Ich glaube zum Beispiel, dass die Braunschweiger, obwohl sie unentschieden gespielt haben, in Bremen nach wie vor ein sicherer Absteiger sind. Die werden ab und zu mal einen Achtungserfolg haben, aber für mich sind sie weg. Und alles andere ist so wahnsinnig offen, aber der HSV, der wird richtig zu strampeln haben.
Viele kuriose Ergebnisse schon am ersten Wochenende. Wir werden das natürlich auch weiterhin verfolgen und möglicherweise dann auch mal wieder mit dir drüber sprechen. Jetzt wollen wir aber noch über einen Mann reden, der ein ganz besonderes, ein ganz persönliches Lebenszeichen ausgesandt hat, auch in der Winterpause, nämlich Thomas Hitzlsperger. Nur ein kurzes Wort. Sein Coming Out wurde ja gestern von Jens Lehmann bedacht mit den Worten, also bloß nicht outen. Was sagst du dazu?
Also der Jens Lehmann, der hat mindestens dreimal, ich habe mal keine Strichliste gemacht, davon erzählt, wie es denn so wäre, wenn man gemeinsam mit einem schwulen Spieler duschen müsse. Das zeigt ja ein Höchstmaß an verklemmtem, an verklemmter Einstellung.
Aber wie kommt es dazu, Manni? Wie kann sich Jens Lehmann, nachdem er doch einige Tage, Wochen darüber nachdenken konnte, sich zu solchen Äußerungen hinreißen?
Sowas sitzt tief drin. Das kriegst du einfach nicht raus. Man muss ja auch mal in die Vergangenheit gucken. Die Homosexualität ist lange Zeit strafbar gewesen. Die katholische Kirche zum Beispiel hat sehr viel dazu beigetragen, die ja im Westen noch mehr als im Osten Einfluss ausgeübt hat, um die Homosexualität in den Bereich des nahezu Teuflischen zu rücken. Um das aus den Gehirnen zu vertreiben, das dauert ewig. Und da genügt es nicht, wenn ein Spieler nach dem Ende seiner Karriere sagt, er wäre schwul, um das jetzt endgültig auf die Füße zu stellen, obwohl ja viele Beispiele aus dem öffentlichen Leben eigentlich dafür sorgen müssten, dass da eine gewisse Normalität einkehrt. Dieses Interview von Jens Lehmann bei Sky hat doch gesagt, dass es längst nicht bei allen Beteiligten und bei allen Spielern angekommen ist und dass die Normalität noch sehr, sehr weit weg ist.
Da höre ich also auch raus, dass du eindeutig davon ausgehst, dass sich in absehbarer Zeit kein Aktiver outen wird.
Das kann ich mir kaum vorstellen, dass er das tun wird. Meine Idealvorstellung ist ja immer gewesen, dass nach dem Ende der Saison, also Solidarität hilft siegen, sich so 3, 4 zusammentun, eine Pressekonferenz geben, durch alle Talkshows reisen und dann wird das allmählich peu à peu zu einem normalen Zustand und jeder kommt dann halt mit seinem Freund zu irgendeinem öffentlichen Anlass. Aber ich glaube das nicht so richtig, dass das in absehbarer Zukunft passieren wird.
Definitiv ein ganz, ganz spannendes Thema und bestimmt hier auch nochmal auf dem Stundenplan bei Detektor FM in der Doppelstunde Sport. Die Zeit ist jetzt aber schon wieder ein bisschen fortgeschritten und wir haben ja noch weitere interessante Themen. Von daher würde ich mich jetzt gerne von dir verabschieden, Manni. Allerdings bin ich ja ganz froh, dass wir so einen Sportfachmann jetzt hier in der Leitung haben und deswegen brauche ich natürlich von dir einen Tipp, denn ich persönlich weiß es nicht so ganz genau, wie ich das einschätzen soll. Wie geht am kommenden Sonntag der Super Bowl aus?
Das weiß ich nicht und das weiß ich deswegen nicht, weil ich mich dafür einen feuchten Kehricht interessiere. Wahrscheinlich bin ich auch zu alt. Oder ein Fußballfachidiot. Also ich kann dir keinen Tipp geben.
Kein Tipp von Manni Breukmann. Das ist das größte Sportereignis der Welt. Ich glaube, du brauchst mal wieder ein Stück Kuchen.
Oh je.
Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
Schönen Abend.
Detektor FM, die Doppelstunde Sport und jetzt dreht sich's hier um Kraftsport. Benni, ist das ein Thema für dich? Gehst du gerne mal in die Muckibude?
Sieht man mir an? Nein, ich gehe nicht in die Muckibude, aber bin auch mit Doping noch nicht so wirklich in Kontakt getreten, außer eben, als ich mir das Feature schon mal angehört habe, was wir gleich hören werden. Wie sieht's bei dir aus, dopingmäßig?
Na, ich persönlich habe dann nicht so die ganz großen Erfahrungen mit, auch keine kleinen, aber in meiner Schulzeit hat tatsächlich ein Mitschüler von mir irgendwann so ein Tütchen Pillen rausgeholt für die Abiturprüfung und meinte, damit wird's viel, viel besser. Es hat sowieso jeder am Ende eine 1 oder 2 gekriegt, aber er war da felsenfest von überzeugt. Also selbst bis in den Schulsport hinein wird da schon versucht nachzuhelfen und unser Kollege Niklas Ottersbach, der hat sich ja auch mal ein bisschen umgehört und umgeschaut und wir tauchen jetzt mal direkt ein in die Hallen und in die Studios hier in Leipzig, wo kraftsportmäßig teilweise ganz schön nachgeholfen wird.
Ein Fitnessstudio in Leipzig. Konzentriert stemmen 11 junge Männer Eisenhanteln, ziehen ihren Körper an der Klimmzugstange hoch oder ruhen sich auf der Hantelbank aus. Durch eine kleine Fensterfront scheint die Julisonne auf die Männer herab. Rein rechnerisch müssten mindestens 2 von den 11 Kraftsportlern Dopingmittel nehmen. Jedes 5. Fitnessstudio-Mitglied soll schon mal zu Dopingmitteln wie anabolen Steroiden gegriffen haben. Das ist das Ergebnis einer Studie des Sportsoziologen Mischa Kleber aus dem Jahre 2010. Ist Doping also in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Offen über dieses Thema zu sprechen, ist jedenfalls gar nicht so einfach. Zumindest in diesem Studio stofft anscheinend keiner. Stoffen, so nennen Kraftsportler die Einnahme von Anabolika. Stattdessen nehmen die Fitnesssportler hier legale Aufbaumittel.
Selber nehme ich nur Kreatin und normale Proteine, also nichts Verbotenes. Manchmal ist ja Placebo-Effekt dabei, aber ich denke Kreatin, ein bisschen Wassereinlagerung, mehr Volumen aufbauen und Proteine nach dem Sport für Muskelwachstum.
Also ich achte eigentlich nur auf meine Ernährung. Also so Proteinpulver oder so nehme ich überhaupt nicht. Also nur Mandeln und sowas, alles in die Richtung und Hühnchen, also was, was viel Proteine hat.
Also nichts irgendwie signifikant steigerndes, keine Eiweißshakes, nichts. Ich weiß nicht, hatte ein bisschen Hautprobleme davon, war nicht so hautverträglich und seitdem normal, ein bisschen Geflügelfleisch, das war's.
Kreatin, Proteine und Geflügelfleisch. Das klingt alles noch recht harmlos. Für Mischa Kleber sind das allerdings die Mittel, die den Einstieg in die Dopingkarriere ebnen. Er sitzt während des Gesprächs in seinem Frankfurter Büro des Deutschen Olympischen Sportbundes. Hier ist er zuständig für Anti-Doping-Politik und Gesundheitsmanagement. 83 User, wie er sie nennt, hat Kleber anonym für seine Studie interviewt. Dabei verlief der Einstieg oft über sogenannte Nahrungsergänzungsmittel.
Also irgendwann hat man einen Punkt erreicht über natürliche Ernährung und so, ist einfach die Regeneration nicht mehr zu gewährleisten, ist die Aufnahme von genügend Eiweiß, also Protein nicht mehr zu gewährleisten, dann greift man eben zu diesen Proteinshakes. Dann versucht man vielleicht einen Schritt weiter zu gehen und nimmt Kreatin, macht eine erste Kur mit Kreatin, dann setzt sich schon diese Kurenlogik durch, die eigentlich typisch ist für die Einnahme von Anabolika, und im nächsten Schritt wagt man vielleicht den Griff zu Prohormonen, weil das auch noch alles legal ist und frei erhältlich ist. Das ist dann schon eine Vorstufe zum klassischen Testosteron-Doping. Und dann steht man am Scheideweg zur nächsten Etappe. Und dann wagt man sich vielleicht durch das permanente Zureden bestimmter Trainingspartner, die vielleicht schon Erfahrung mit Anabolika-Präparaten haben, zunächst mal eine Anabolika-Kur zu machen. Und dann stößt man vor in ganz andere Leistungsdimensionen.
Ähnlich verlief der Einstieg in die Dopingkarriere bei Alex. Eigentlich hat Alex einen anderen Namen, aber er möchte anonym bleiben, auch wenn das mit den anabolen Steroiden bei ihm schon 9 Jahre her ist. Alex lebt mit seiner Freundin in einer kleinen Altbauwohnung. Sein 1-jähriger Sohn tuppt während des Interviews durch das Wohnzimmer.
Gib mir mal das Glas.
Das hier?
Ja. Also mir, nicht ihm.
An der Wand im Wohnzimmer hängt ein Zeitungsausschnitt, das Alex in voller Montur auf dem Footballfeld zeigt. Er spielte jahrelang professionell American Football in Deutschland. Auf seiner Position ist Muskelmasse und Kraft besonders gefragt. Deswegen ist Alex nicht der klassische Bodybuilder-Typ, der fürs Aussehen Doping nimmt.
Also mir persönlich ging es halt darum, dass ich halt jeden Tag super trainieren konnte. Darum ging es mir eigentlich. Und mir ging es halt auch nie darum, das breiteste Kreuz zu haben. Mir ging es halt wirklich darum, dass ich effektiv in meinem Sport besser werde. Und dafür habe ich das halt gemacht. Also ich bin auch nicht gerne ins Fitnessstudio gegangen. Das war für mich immer nur ein Mittel zum Zweck quasi.
120 Kilo wiegt er bei 1,90 Meter Körpergröße. Alex trägt eine Glatze und einen Vollbart. Eine imposante Erscheinung und sicher kein angenehmer Gegner auf dem Footballfeld. Als Jugendlicher sah das noch ganz anders aus. Mit 13 Jahren ging er ins Fitnessstudio, weil er der Schmächtigste in der Mannschaft war. Mindestens 3-mal die Woche. Als er 19 war, fing er an, professionell Football zu spielen. Das Training wurde härter, die Erholungsphasen kürzer. Nachdem Alex die Eiweißshakes nicht mehr reichten, nahm er Ephedrin, ein Aufputschmittel. Als das auch nichts mehr brachte, begann Alex seine erste Kur mit Testosteron-Propionat. Eine Kur ging über knapp 2 Monate, in der Alex sich alle 2 Tage 200 Milligramm Testosteron in den Oberschenkel spritzte. Eine mittlere Dosis. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten.
Du konntest halt jeden Tag so trainieren, als ob du gar nicht müde warst. Das war halt eigentlich so der Hauptgrund. Du konntest halt Montag Brust trainieren, am Dienstag Brust trainieren und es hat halt keinen Unterschied gemacht. Du hattest eigentlich kaum Muskelkater oder selten.
Bis zu 3 Kuren im Jahr hat Alex gemacht. Das heißt, er hat die Hälfte des Jahres gestofft. In seiner Mannschaft war das Thema Doping tabu, aber im Fitnessstudio kreisten die Gespräche ständig um Steroide. Welche Mittel, welche Spritzen und welche Dosierung. Vor allem die Dosis ist entscheidend für die Effekte und die Nebenwirkungen. Alex hat sich immer nur so viel Testosteron gespritzt, dass der Körper die eigene Testosteronproduktion noch aufrechterhält. Ist die Dosierung zu hoch, stellt der Körper keine eigenen Geschlechtshormone mehr her. Die Folge? Nach Absetzen der Steroide schrumpfen die Hoden, die Potenz lässt nach. Alex stellte andere Nebenwirkungen an sich fest.
Ja, man war halt schneller aggressiv. Ja, man schwitzt viel, aber das war auch nur am Anfang so. Ja, man hat Hunger, man ist geil die ganze Zeit. Gut, das war jetzt nicht die schlimmste Nebenwirkung, aber das war halt so. Das musste halt öfter sein als sonst. Aber ich habe jetzt nie meine Freundin verprügelt oder, ja.
Dass die extremen Nebenwirkungen ausblieben, lag auch daran, dass Alex unter ärztlicher Anleitung gedopt hat. Sein Hausarzt gab ihm Dosierungsempfehlungen und kontrollierte seine Blutwerte. Denn anabole Steroide sind eigentlich für Menschen gedacht, die nach langer Krankheit wieder auf die Beine kommen möchten. Ihre Dosierung ist deutlich niedriger als das, was die Kraftsportler nehmen. Daher verurteilt der Mediziner Martin Busse anabole Steroide auch nicht grundsätzlich.
Ich finde, wie gesagt, die Anwendung von Anabolika eben immer dann gut, wenn Krankheitssymptome das vorgeben. Da wird es vielleicht viel zu selten gemacht. Und ich denke auch, das sind wirklich wunderbare Medikamente, wenn eben die Schwäche so groß ist, dass Menschen bettlägerig werden, dass sie in ihrer Bewegung stark eingeschränkt sind, nicht zurechtkommen, ist das fantastisch. Aber zusammen mit dem Kraftsport ist das dummes Zeug. Das ist eine indikationsferne Nutzung und im Prinzip strafbar.
Wer einmal angefangen hat, Rezepte zu verschreiben, begibt sich in eine Abhängigkeit gegenüber den Kraftsportlern, aus der er schwer wieder rauskommt. Es spricht sich in der Szene schnell rum, welche Ärzte Anabolika verschreiben. So entstehen Dopingnetzwerke. Zu diesen Netzwerken haben viele Kraftsportler erstmal keinen Zugang. Viele Doping-Einsteiger bestellen sich ihre Steroide erstmal im Internet.
Also ich habe es auch nie direkt selbst in der Apotheke abgeholt. Da gab es immer noch einen Zwischenhändler, der hatte Rezepte, hatte jemanden, der da arbeitet, der es besorgt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dann bei mir an der Tür geklingelt hat und Stoff kaufen konnte, sondern wenn ich einen Bekannten hatte, der hat gesagt, bring mir mal was mit, so und so viel. Dann habe ich ihm was mitgebracht und habe den halt ein paar Euro mehr abgenommen.
So hat sich Alex sein Testosteron-Doping finanziert. Ungefähr 150 Euro hat er damals pro Kur ausgegeben. So genau wisse er das nicht mehr, das Geld kam durch den Verkauf ja wieder rein. Als Anabolika-Händler sah er sich damals nicht. Strafbar hat er sich trotzdem gemacht, denn Handel und Weitergabe von Anabolika sind verboten. Seit 2007 steht auch der Besitz von größeren Mengen unter Strafe. Aber da hat Alex schon längst aufgehört. 2004 hat er sich seine letzte Spritze gesetzt. Da war er 23 Jahre alt. An einen konkreten Anlass kann sich Alex nicht erinnern. Es war eher die Reife zu sagen, das brauche ich nicht.
Ich war trotzdem immer noch stark und man hat das eigentlich nicht gemerkt. Also der Einzige, der es gemerkt hat, war ich, weil ich einfach nicht mehr jeden Tag so hart trainieren konnte wie vorher, weil ich einfach dann auch Pausen brauchte oder der Körper einfach auch die Pause brauchte.
Alex spielt heute noch immer American Football, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau von früher. Sein Fitnessstudio hat er mittlerweile gewechselt. Zu viele Stoffe. Bis auf zwei Leute haben alle in seinem Bekanntenkreis mit Anabolika aufgehört. Die Prioritäten haben sich verschoben bei Alex. Früher fand sein Leben zwischen Kraftraum und Footballfeld statt. Jetzt ist sein Sohn das Wichtigste in seinem Leben.
Also jetzt so im Nachhinein würde ich auch sagen, es hat sich auch nicht gelohnt. Also das kann ich so als Resümee auf jeden Fall sagen, dass sich es auf jeden Fall nicht lohnt. Weil in der Regel ist es so, wenn du jetzt hart stoffst, dann werden deine Eier kleiner, dein Testosteron geht runter. Ja, und ob das dann alles wieder so wird, wie es vorher war, ist halt immer ein Risiko, ne? Weil ich meine, es sind halt Medikamente, die für kranke Menschen sind und nicht für gesunde.
Niklas Ottersbach war das mit einem Feature über Kraftsport und Doping. Interessante Thematik, die noch tiefgründiger behandelt wird auf unserer Homepage Detektor FM. Da gibt's das Feature dann in der XXL-Variante. Gleich geht's aber raus aus dem Kraftraum und rauf aufs Rad. Querfeld ein Rad. Gleich das Thema hier auf Detektor FM.
Doppelstunde Sport.
Die Bälle bleiben heute im Schuppen.
Eliza and the Bear hier auf Detektor FM. Am Montagabend in der Doppelstunde Sport, immer jetzt montags von 20 bis 21 Uhr. Und jetzt, da geht's um Radcross, denn wir sprechen mit dem deutschen Radcross-Fahrer schlechthin. In den letzten 6 Jahren, da war er sagenhafte 5-mal deutscher Meister und in der Weltrangliste, da belegt er dann auch passenderweise Rang 5. Am kommenden Wochenende, da will er dann angreifen bei der Weltmeisterschaft im niederländischen Hochheide für Furore sorgen. Sein Name ist Philipp Walzlehm und jetzt hier bei uns am Telefon. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Hi. Philipp, Radcross ist das Thema. Das klingt so ein bisschen wie Fahrradfahren, aber quer durch den Garten. Erklär doch mal bitte unseren Hörern, die diese Sportart vielleicht noch gar nicht so kennen, was man sich ganz genau unter Radcross vorstellen muss.
Ja, das war schon gar nicht so schlecht gesagt. Also es ist auf jeden Fall Radfahren und quer durchs Feld eigentlich oder durch den Wald. Das findet statt auf einer Runde, auf einem Rundkurs, der 2,5 bis 3,5 Kilometer lang ist. Und jedes Rennen im Elitebereich dauert eine Stunde. Das heißt, nach ein oder zwei Runden wird dann ausgerechnet, je nachdem wie lange die Fahrer für die Runde brauchen, wird dann ausgerechnet, wie viele Runden sie fahren müssen, um so nah wie möglich an eine Rennzeit von 60 Minuten zu kommen. Die Runde an sich kann mit Hindernissen gespickt sein. Es ist bergauf, bergab, durch Pfützen, über Treppen. Sind alle möglichen Sachen drin verbaut.
Treppe runter kann ich mir noch vorstellen, da habe ich mir früher als kleines Kind auch mal eine schöne Beule am Kopf geholt, aber Treppe rauf, wie funktioniert das dann?
Ja, stimmt, das ist auch noch ein wichtiger Teil vom Radkurs. Treppe rauf funktioniert natürlich mit Absteigen. Wir haben oft Hindernisse oder auch Laufpassagen, wo man einfach vom Rad muss und dann entweder trägt man das Rad dann kurz oder legt sich auf die Schulter und weil sich dann einfacher trägt.
Ja, in Deutschland, da ist der Sport ja eigentlich nahezu unbekannt, aber in Belgien, die Belgier, die fahren, wenn ich es richtig mitbekommen habe, voll drauf ab, oder?
Ja, gut ausgedrückt. Ja, die fahren voll drauf ab. Ja, hier ist eigentlich nach Fußball der größte Sport, im Winter jedenfalls. Und dadurch habe ich auch eigentlich mich dazu entschieden, über den Winter in Belgien zu bleiben, weil hier einfach die meisten Rennen sind. Hier kommen die meisten Zuschauer, hier kommt es im Fernsehen. da kann man auch ein bisschen Geld mit verdienen. Daher meine Entscheidung.
Du hast es gerade gesagt, ein bisschen Geld kann man damit verdienen. Du bist Profi in Belgien, ja?
Ja, ja, also es reicht schon länger zum Leben und inzwischen kann ich auch mal ein bisschen was sparen.
Ja, dann erklär uns mal, wie sieht denn dein typischer Wochen- und Tagesablauf aus? Wie muss man sich das vorstellen? Wie hast du dich zum Beispiel jetzt mal konkret auf die WM am kommenden Wochenende vorbereitet?
Also bei uns ist es eigentlich so, dass wir jedes Wochenende ein oder zwei Rennen haben. Das heißt, in der Woche ist Training, am Wochenende finden die Rennen statt. Und dann ist eigentlich der erste Teil der Woche eher Regeneration vom Rennen, das eigentlich gewesen ist. Und beim zweiten Teil der Woche bereitet man sich schon aufs nächste Rennen vor und man hat eigentlich nur einen echten intensiven Trainingstag, das meiste Mittwoch in der Woche. Und so sind, ja, haben meine letzten Wochen auch ausgesehen. Und ja, es ist dann so, dass man eigentlich zwei Wochen vor so einem großen Rennen wie der Weltmeisterschaft jetzt nochmal eine sehr intensive Woche einlegt, um sich dann in der Woche genau vor dem Höhepunkt da ein bisschen von zu erholen. Die sogenannte Superkompensation, um dann perfekt frisch, aber auch gut trainiert da am Start zu stehen.
Superkompensation, wenn ich es richtig im Kopf habe, letztendlich der Trainingseffekt, der nach dem Training einsetzt, also dass man dann etwas stärker ist als vor dem Training.
Genau, das machen wir eigentlich jedes Mal, aber man geht wirklich, ja, da gibt es ja diese Kurve, ne? Dadurch geht die Fitness erstmal runter und dann während der Erholung steigt die wieder ganz hoch. Und wie gesagt, jetzt zwei Wochen vor der WM, also sprich die Woche, die ich jetzt gerade hinter mir habe, die war sehr intensiv und da legt das Leistungslevel ein ganz schönes Stück, aber der Sinn der Sache ist eben, dass es jetzt in der nächsten Woche durch ein paar ruhige Einheiten wieder alles ins Positive kommt.
Deswegen zum Beispiel, wenn man einen Marathon laufen will, soll man auch davor noch ein paar Tage Ruhe haben, damit man dann durch die Superkompensation eben auch diesen Marathon durchstehen kann. Aber unser Thema ist ja gerade Radcross. Philipp Walzleben ist bei uns am Telefon hier auf Detektor FM. Und er wurde, ich habe es eingangs gesagt, in den letzten 6 Jahren 5-mal deutscher Meister im Radcross. Was rechnest du dir für die WM aus?
Tja, mein Ziel ist eigentlich das Podium. Also ich habe jetzt ein paar Mal bei Weltcups auf dem Podium stehen können und ich war 2-mal Fünfter schon bei der WM in den vergangenen Jahren. Daher, ja, wäre das jetzt schon eigentlich der logische nächste Schritt. Aber das ist auf jeden Fall ein hochgestecktes Ziel. Aber das muss man ja haben. Und an den Titel glaube ich jetzt noch nicht direkt. Da will ich mich jetzt nicht zu doll unter Druck setzen.
Ja, aber das wird schon irgendwie klappen. Also wir drücken dir da auf jeden Fall die Daumen. Jetzt darfst du zum Abschluss mal noch direkt dich an unsere Hörer wenden und ja, einen flammenden Appell loslassen, warum sie in diesem Jahr vielleicht mal unbedingt ein Radcross-Rennen besuchen sollten oder warum sie es vielleicht sogar selber mal probieren sollten.
Ja, da kann ich nur den Tipp geben, um mal Radcross bei YouTube einzugeben und dann wird das Interesse relativ schnell da sein. Wie gesagt, die Rennen sind eine Stunde lang und man kann es sehr leicht verfolgen. Es gibt keine Gesamtwertung oder Sprints und Punktesprints, Bonifikation, sondern der erste ist der erste. Es ist also leicht zu verfolgen und sehr kurzatmig, sehr spektakulär und zum Selbermachen auch bestens geeignet, weil sich jeder so ein Rad kaufen kann und durch seinen Wald oder durch seinen Park vor der Haustür fahren kann und damit kann man das ganz leicht auch selber erleben.
Und die Mädels haben definitiv danach einen weiteren Grund, mal richtig shoppen zu gehen, denn die Klamotten, die sind erstmal hin.
Ja, richtig. Also man kann entweder gutes Waschmittel shoppen oder einfach neue Klamotten kaufen.
Genau, aber erstmal wünschen wir dir, dass du vielleicht ein bisschen shoppen gehst bei der Weltmeisterschaft, nämlich bei den Medaillen. Wünschen dir natürlich viel, viel Erfolg und hoffen dann demnächst positive Nachrichten von dir zu bekommen, was die Weltmeisterschaft im Radcross angeht. Danke dir, Philipp, dass du Zeit hattest, heute Abend hier in der ersten Doppelstunde Sport bei uns auf Detektor FM am Telefon dabei zu sein.
Ja, ich danke auch. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, ciao.
Schönen Abend.
Jo, ciao.
Die Doppelstunde Sport auf Detektor FM am Montagabend und jetzt begrüße ich hier einen Kollegen von mir, der gerade mit einem Buch in der Hand durch die Studiotür hineingelaufen ist. Das ist zum einen Alex Hertel, grüße dich.
Hallo.
Und der Bursche, der das Buch geschrieben hat, ist Christoph Ruf, Kurvenrebellen hat er geschrieben. Der Titel zumindest ist gewaltig und auch das Coverbild mutet ein bisschen martialisch an.
Mhm. So geht's eigentlich auch los. Hier schreibt jemand, der weiß, wovon er schreibt, der ist nämlich Fußballfan. Und das ist, glaube ich, schon wichtig bei diesem Thema, weil er fängt an zu beschreiben, er versteht die Ultras nicht so ganz, obwohl er großer Fußballfan ist, aber auch mittlerweile schon 40 und wollte sich diesem Phänomen mal nähern. Und dafür ist es unglaublich wichtig, dass dieser Mensch weiß, wie es ist, auf einer Tribüne zu stehen, wie wichtig es ist, Gänsehaut zu kriegen, wenn 7000 Menschen in der Kurve singen und springen. Jemand, der dieses Gefühl hat und über Fußball schreibt, der schreibt da ganz anders drüber, wie nämlich in diesem Fall. Und das ist ja nicht immer so offensichtlich, zumindest wenn man so liest, was in den letzten Monaten und Jahren über Ultras geschrieben wurde.
Also Christoph Ruf, auf alle Fälle genau der richtige Mann für dieses Buch Kurvenrebellen, laut gewalttätig und ab und an rechtsradikal. Das ist ja so ein bisschen die landläufige Meinung von Ultras. Ist ja schon durchaus verheerend und wo immer auch ein Böller von der Tribüne fliegt oder sich besoffene Kerle vorm Stadion die Zähne einschlagen, ja, irgendwie werden doch immer direkt die Fankurven dafür verantwortlich gemacht. Und dabei sind es doch genau diese fanatischen Fans, die zumindest laut Soziologen die derzeit größte Jugendbewegung des Landes darstellen, und gesellschaftskritisch und politisch sind sie auch äußerst aktiv. Natürlich sorgen sie weltweit auch für diese tolle Atmosphäre in den deutschen Stadien, die ja geachtet wird. Doch wie passen diese beiden Bilder jetzt ganz genau zusammen? Da wollen wir jetzt mal so ein bisschen tiefer reingehen in diese Materie. Christoph Ruf, wie gesagt, Journalist aus Karlsruhe, hat das Buch Kurvenrebellen geschrieben. Und was er dabei herausgefunden hat, darüber werden wir jetzt ein bisschen sprechen mit Alex Hertel. Alex, Kurvenrebellen, geht es da eigentlich ausschließlich um Krawallmacher?
Ja und nein. Also es geht um die Menschen, die in der Öffentlichkeit häufig so wahrgenommen werden als die Krawallmacher, nämlich die Ultras, die immer gezeigt werden, wenn irgendwo eine Blockfahne brennt oder ein paar Pyros oder wenn sich eben welche auf die Fresse hauen. Und er guckt aber tiefer hin, und das ist, glaube ich, das Interessante. Also er schaut sich diese Kultur, die es ja ist, aus der Nähe an, und er beschreibt das, glaube ich, relativ treffend schon auf einer der ersten Seiten, die drei großen Fundamente der Ultrakultur, die eigentlich nicht gesehen werden, nämlich kreativ, kritisch, aktiv. Kreativ im Sinne von dem, was sie im Stadion machen, was jeder, glaube ich, der schon mal so eine Kurve gesehen hat, weiß, wie abgefahren und geil das eigentlich ist, was die da so aufziehen Woche für Woche. Kritisch, konsumkritisch auch gegenüber dem eigenen Verein und der Gesellschaft, die sehen sich ja schon so ein bisschen als Outlaws, aber haben damit auch eine wichtige Korrektivfunktion, und aktiv eben auch politisch, was er hier sagt, dieses latent Rechtsradikale, was auch immer vor allem im Zusammenhang mit dem BVB in den letzten Wochen in den Medien war, das gilt eben nicht für die gesamte Szene, die überhaupt total zersplittert ist. Du kannst nicht sagen, die Ultras, und jemand, der diese Feststellung schon mal macht, macht eine bessere Feststellung als die meisten Menschen, die darüber schreiben.
Ja, nun schreibt er ja vor allem eben über diese Vereinigungen, deren Image eigentlich nicht schlechter sein kann und die gemeinhin auch, ja, gefühlt zumindest wenig dafür tun, um es wirklich aufzubessern. Wie geht er im Detail daran? Wie setzt er sich mit dem Thema auseinander?
Ja, das Fansein ist sicherlich ein Ansatzpunkt, der auch wichtig ist, um an diese Menschen ranzukommen, weil die schlechte Meinung oder das schlechte Verhältnis zur Presse, das wird ja genauso gepflegt wie das zur Polizei. Das ist so ein bisschen Folklore auch, aber das wird auch gelebt. Und ich glaube zumindest, dass er nur auf dieser Ebene des Fans da rankommen kann und mit diesen Menschen reden kann, weil er hat über ein Dutzend Fans oder Ultras besucht, hat mit denen Interviews geführt und hat daraus so sehr handliche kleine Kapitel gemacht von 10 bis 30 Seiten, wo sich eben mit diesen Themen wie Pyro, Gewalt, das Verhältnis zur Polizei beschäftigt und das eigentlich sehr schön auch verständlich, auch beide Seiten runterbricht.
Nun hast du Pyro gerade schon angesprochen. Das ist neben der Gewalt sicherlich der medial präsenteste Aspekt der Ultrabewegung. Vielen, ja, die außen stehen, ist gar nicht klar. Die Vehemenz, mit der darüber gestritten wird, gibt es da in diesem Buch, ja, zumindest in Anführungsstrichen, ein paar neue Erkenntnisse, die er liefern kann?
Naja, nicht wirklich. Also da werden die bestehenden Argumente eigentlich gegeneinander gesetzt. Ja, Emotionen respektieren auf der einen Seite, Sicherheitsaspekte auf der anderen Seite. Da ist nicht viel Neues dabei. Er schlägt sich dann auch relativ schnell auf die Seite der Ultras und versteigt sich dann in so eine Theorie, dass 99% der Stadionbesucher dafür wären. Das ist auch so der Punkt, wo er immer ein bisschen abschweift und wo ich sage, da ist das Buch nicht so stark. Einziger wirklich neuer, für mich neuer Punkt war, er hat gesagt, in vielen Szenen ist es ein offenes Geheimnis, dass die Vereine sagen, zweimal im Jahr dürft ihr Pyro abbrennen, dafür haltet ihr sonst die Finger still und dafür zahlen wir die Strafen an DFB. Das habe ich so nicht gewusst, wenn das stimmt, und das ist neu. Natürlich auch ein interessanter Dreh dieses Themas.
Ja, und für wen ist das Buch insgesamt interessant? Also ist das jetzt was für Szenekenner und für Fußballfanatiker, oder wem würdest du es auch mal mitbringen?
Also die Szene-Kenner, die werden da, glaube ich, nichts Neues in diesem Buch lesen. Ich denke, das ist was für Interessierte, vielleicht auch kritische Einsteiger, die auch ein bisschen das Phänomen verstehen wollen und auch vielleicht, woher diese Berichterstattung kommt. Wie gesagt, für den Szene-Kenner ist es nicht viel. Es ist aber fraglos ein wichtiger Beitrag für die Debatte. Der ist zwar tendenziös bis zum Anschlag und manchmal auch unerträglich, aber das ist vielleicht als Korrektiv für die schlechte und falsche Berichterstattung, die erfahren, unglaublich wichtig im Moment.
Gleiches Feierabend hier auf Detektor FM mit der Doppelstunde Sport. Die erste am heutigen Montagabend, ab sofort immer montags von 20 bis 21 Uhr. Ich bin Markus Herwig. Mir hat es viel Spaß gemacht. Wir hatten ja auch einen ordentlichen Strauß Themen dabei. Doping war dabei und Kraftsport, Radcross war dabei. Eben gerade noch die Buchrezension und natürlich die Fußball-Bundesliga. Mit mir an meiner Seite Benny Zander.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns kommende Woche wieder.
Bis zum nächsten Wochenende, bis zum nächsten Montag. Das erweiterte Wochenende endet in der Doppelstunde Sport. Montagabend dann hier ab 20 Uhr.